This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
Technically seen it as Austin Watson.
Look, I'm running changes.
He's trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Yo, willkommen zurück zum Hype-Institut. Zurück aus der Sommerpause, ein bisschen braun gebrannter. Christian, was macht der Hype?
Ja, der Hype ist aus dem Urlaub zurück, in meinem Fall seit kurzem. Braun gebrannt, ich weiß nicht, wir sind Medienleute. Also in meinem Fall ist es nicht so wahnsinnig vorangekommen. Aber nee, ich hatte einen schönen Urlaub. Ich habe schon vorher so die meisten sozialen Medien relativ komplett aus meinem Leben verbannt, was mir nicht geschadet hat. Und habe auch ansonsten relativ wenig, ich würde sagen, ich habe mich nicht so viel mit Medienkram beschäftigt. Das stimmt eigentlich nicht, weil ich habe dieselben Podcasts ja weitergehört, die ich auch normalerweise höre. Der Hund spaziert sie ja nicht von alleine. Und trotzdem, und das führt uns, glaube ich, auch direkt zum ersten Thema des Tages, kann ich sagen, das war sehr angenehm. Ich habe GPT-5 ist gestartet während meines Urlaubs und ich habe, glaube ich, erst 4 Tage später mitbekommen, dass es überhaupt passiert ist, was ich dann doch sehr urlaubsmäßig fand. Wo warst du, als GPT-5 released wurde?
Keine Ahnung, tatsächlich. Wahrscheinlich in der Bib, um irgendein Essay mal wieder zu schreiben. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Ehrlicherweise, ich glaube halt auch, da hat die Sam Altman Strategie mit, wir sagen euch gar nicht, wann das wirklich launcht und kündigen das 24 Stunden vorher an, ist ziemlich nach hinten losgegangen, zumal, das war krass underwhelming. Ich weiß nicht, ob du dir das noch einmal angeguckt hast, den Talk.
Ich habe mir den Talk nicht angeschaut. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt danach und habe halt ansonsten viele Reaktionen mitbekommen. Wie immer, wenn was passiert, im KI-Bereich erstmal zu Gary Marcus' Substack gegangen, der das ganze Ding natürlich auseinandergenommen hat, aber auch andere Quellen, also 404 Media, die ich gern lese, die wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon empfohlen hatten, AdSitchin, den wir auch schon empfohlen hatten, und viele andere, die viel auch zum Beispiel über den Reddit, das Subreddit zum Thema berichtet haben, wo alle ziemlich underwhelmed waren, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht können wir da gleich noch kurz drüber sprechen, aber genau, ich hatte auf jeden Fall, also die weltverändernde Disruption hat es auch weiterhin unterlassen, sich zu ereignen, würde ich behaupten. Und wie gesagt, also es hat sich mein Leben auch nicht groß dadurch verändert, dass ich es dann erst 4 Tage später mitbekommen habe, dass es jetzt GPT-5 gibt. Und war jetzt, bin auch nach wie vor jetzt nicht der intensivste ChatGPT-Nutzer, habe aber auch wenig Unterschied gemerkt, außer ich glaube, dass es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch GPT-5 kommt oder ob das vielleicht schon eine Änderung vorher war, aber es ist tatsächlich weniger schleimerisch. Weil, also es sagt jetzt nicht mehr nach jeder Frage, das ist eine hervorragende und von Weisheit erfüllte Frage, die ich dir gerne beantworte, sondern es benimmt sich ein bisschen mehr wie halt ein Chatbot, was in dem Fall, glaube ich, gut ist. Aber ansonsten kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt krasse Performance-Booster hat außerhalb dieser erfundenen Benchmarks oder ob es tatsächlich besser ist im großen Stil.
Ja, was ich interessant finde, und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das gepostet hatte, irgendwie auf LinkedIn hat er das gepostet und er fand es eine sehr gute Zusammenfassung. Das war ein Produktlaunch. So, das war jetzt nicht mehr die große Ankündigung, hey, wie du auch meintest, ne, das ist jetzt die gigantische Disruption, auch wenn man das so verpackt hat. Das war ein Produktlaunch, das ist wie ein iPhone-Update gewesen. Und das ist das, was die Leute nicht erwartet haben. Das ist auch nicht das, was OpenAI und Sam Altman die ganze Zeit eben gepitcht und aufgehypt haben und ne, das wird jetzt kommen und das ist auch nicht das, was man erwartet, wenn man sich natürlich irgendwie die Benchmarks anguckt, die natürlich wie immer genial aussehen.
Weil selbst ja nicht mal da in allen Punkten eine Verbesserung da ist, oder?
Abgesehen davon, ne? Also selbst wenn, sind die Sprünge ja deutlich kleiner, als wenn man jetzt sagen will, also als von 3.5 auf 4 zum Beispiel. Und was interessant ist, und ich glaube, das ist so, ne, wenn man darüber nachdenkt, okay, was ist die Zukunft von OpenAI? Und ich mache das an 2 Dingen fest. Es wird halt zunehmend klar, dass diese AGI und wir sind kurz vorm Abheben und das ist der Aspekt, an dem sich jetzt die Zukunft der Menschheit entscheidet. Diese Story funktioniert zunehmend schlechter und es ist wirklich mehr ein Produkt, das entsprechend auch so gesehen wird, dass das so eingesetzt wird. Aber OpenAI ist damit nicht angekommen, dieser Erkenntnis.
Ich meine, es war ja auch, ich weiß nicht genau, wann das war, ob es letztes Jahr noch war oder Anfang dieses Jahres, dass Sam Altman im Interview gesagt hat, OpenAI has achieved AGI internally.
Ja, ja.
Was halt schon immer offensichtlicher Bullshit war, ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt ist es halt auch noch mehr offensichtlicher Bullshit. weil es halt einfach nicht stimmt. Also ich glaube, wenn er hat ja nicht mal versucht, wie sie es sonst schon mal gemacht haben, ja, wir haben AGI, aber wir können es nicht veröffentlichen, weil es ist viel zu gefährlich oder whatever. Ich glaube, in einem anderen Interview jetzt vor kurzem hat er tatsächlich sowas gesagt, so ja, er findet den Begriff AGI eigentlich gar nicht gut, ja, und das ist kein hilfreicher Begriff, ja, und so. Ja. Es ist halt kompletter Bullshit. Es ist Silicon Valley, die Serie-Level Bullshittery. Und was ich dann aber ganz interessant finde, ja, in einigen Benchmarks mag es irgendwie besser abschneiden. Anderes Thema, was diese Benchmarks tatsächlich bedeuten. Aber wie viel von der Kritik auf Reddit sich dann ja damit auseinanderzusetzen schien, dass sie eben gerade dieses Schleimerische, dieses Unterwürfige mochten und sich wahnsinnig viele Leute beschwert haben, dass ihre AI-Waifus nicht mehr so funktionieren, wie sie sich das vorgestellt haben, was wieder ein, weil du sagst Produktlaunch, für mich immer noch mal unterschreibt, dass wir ja eigentlich immer noch gar nicht wissen, was das Produkt eigentlich ist.
Ja, genau. Und
das, weil offensichtlich ist es für sehr, sehr viele halt einfach ein Ersatzprodukt für soziale Interaktion oder sogar für romantische Beziehungen und sowas, was, hey, fair enough irgendwie, wenn du das als Produkt so verkaufst, aber das ist definitiv nicht der Anspruch, mit dem OpenAI oder Anthropic oder so angetreten sind, glaube ich.
Genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich weiß, das ist halt auch das, was ich da noch interessant finde, wenn wir über Sam Altman und Storytelling reden. Der Typ ist genauso wie Elon Musk kein guter Redner. Die sind beide nicht charismatische Personen. Das ist das Interessante, dass sie es trotzdem schaffen, das so zu positionieren, finde ich jetzt so aus einer rein soziologischen Perspektive. Und auch wenn man sich den Launch angeschaut hat, und das zieht sich so ein bisschen durch, was du ja meintest, mit sie wissen nicht, was das Produkt ist. Es ist wahnsinnig unprofessionell gewesen. Du siehst die Leute durch ihre Talking Points durchstolpern, schnell über Sachen rüberscrollen, die nicht so wirklich ganz 100% funktionieren, wie sie es gerade angepriesen haben. Es gab mehrere falsche Graphen in der Präsentation drin. Das würde einem Apple nicht passieren. Also auch da.
Ah, ne? Wobei, also das ist auch so ein bisschen, ich glaube, also ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber ich glaube auch Apple lebt doch da auch sehr stark von einem Ruf, den es gar nicht mehr so unbedingt verdient, weil sie ja bei, gerade wenn es um KI-Sachen ging, genau denselben Fehler gemacht haben.
Ja,
die haben KI-Produkte angekündigt, genau, die es so noch nicht gab und die dann auch so nicht kamen.
Das ist so ein bisschen auch das, worauf ich hinaus will. Also nicht das, nicht das Ankündigen, was es nicht gab, aber der Punkt ist auch der, auch wenn man sich das Marketing von Tech-Firmen anschaut, die wissen nicht so wirklich, was sie da eigentlich verkaufen und sie wissen nicht so wirklich, wie man es eigentlich nutzen soll. Und all die Marketingkampagnen von Google, von Apple, von Microsoft und von Facebook, die kann man alle ziemlich solide auseinandernehmen und genau auf den gleichen Punkt immer wieder zurückkommen. Sie wissen nicht so wirklich, wie sie es verkaufen sollen und was sie überhaupt verkaufen. Das ist ein Riesenproblem, wenn man bedenkt, dass die ganze Industrie weiterhin fette rote Zahlen schreibt.
Ich denke, dann sind wir, glaube ich, wieder bei dem Problem, wie Leute es tatsächlich nutzen. Ich glaube, man muss diese Coding-Umgebungen so ein bisschen ausklammern,
ja,
weil das auf jeden Fall Sachen sind, die Leute nutzen, die auch Coder nutzen und gerne nutzen. Also das muss man dann auch getrennt betrachten von, steigert es tatsächlich Effizienz oder sowas, weil es ja einige Studien gibt, die sagen, sie coden schneller, aber brauchen dafür mehr Zeit bei der Überprüfung oder sie trauen dem Output weniger. Ist ja auch erstmal egal. Also wir müssen uns ja diese Effizienzdebatte auch nicht so zu eigen machen. Das sind irgendwie Tools, die, wo es Leute gibt, die sie gerne benutzen, für einen konkreten Use Case, nämlich irgendwie als Coding-Umgebung. Von denen verdient auch keiner Geld. Im Fall von Cursor hat Anthropic ihnen krass die Preise erhöht und Rate-Limits aufgehalst, weil Anthropic auch kein Geld verdient. Und ein wichtiger, und es scheint sich wirklich herauszukristallisieren, dass ein weiterer Use Case, der wirklich von vielen Leuten genutzt wird, eben diese soziale Interaktion ist und dieses mit einem Pseudo-Menschen irgendwie sein Leben zu teilen und irgendwie Rat zu bekommen. Und ich möchte mich ja gar nicht so drüber erheben und ich möchte mich gar nicht so drüber lustig machen. Und ich weiß, dass es auch Therapeutinnen und Therapeuten gibt, die sagen, hey, das kann irgendwie ein guter erster Schritt sein. Es kann Ersatz für eine Therapie mit Menschen oder so, aber das kann irgendwie ein erster Schritt sein in Fällen, die jetzt vielleicht nicht lebensbedrohlich sind oder wo keine Psychosen oder sowas im Spiel sind. Why not? Gleichzeitig ist das ja ein offensichtliches, ein Nischenprodukt. So. Also ich glaube nicht, dass selbst OpenAI und Sam Altman irgendjemandem erzählen können, dass sie mit AI-Girlfriends 15 Milliarden Dollar im Jahr verdienen werden. So, das ist halt einfach Unsinn. Das wird so nicht passieren. Und alle anderen Sachen, Suche, keine Ahnung, ich lass mir meine Ernährungspläne von ChatGPT oder sowas schreiben.
Hausaufgabenhilfe.
Ja, genau, alles schön und gut. Aber ich würde, also das war jetzt ein konkretes Beispiel von mir, ich lasse mir von ChatGPT Ernährungspläne schreiben, aber ich würde nicht dafür bezahlen. So, wenn es ChatGPT morgen nicht mehr gäbe, würde ich das halt wieder anders machen oder halt googeln oder sowas. Und ich genauso Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten, die das zu betrügen nutzen, weiß nicht, wie viel die monatlich dafür in Perpetuity raushauen würden. So.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das wieder, ne? Das kann man gut zurückführen zu dem Thema. Oh shit. OpenAI verkauft ein Produkt, also OpenAI hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel Kapital eingesammelt mit dieser Narrative. Wir bauen maximal starke Algorithmen und werden zu einem super wichtigen Teil der gesamten Weltwirtschaft. Also lohnt sich das Investment in uns und ihr kriegt das dann tausendfach zurück. Wenn sich jetzt aber herausstellt, sie sitzen auf einem Produkt, das zwar irgendwie echt spannend ist, eine Menge kann, definitiv aber nicht den kommerziellen Appeal hat, den man vielleicht erwartet und vielleicht auch gar nicht mehr darüber hinaus wachsen kann, dann hat das Unternehmen ein ziemliches Problem. Und dann klappt eben dieses Storytelling auch nicht mehr.
Gut, ich glaube, dass also auf der wirtschaftlichen Seite haben sie eh noch andere Probleme durch diese merkwürdigen Funding-Modelle, die sie haben, dass sie ja noch keine Public Company sind, dass sie eigentlich noch eine NGO sind und diesen ganzen Kram, wo andere, glaube ich, kenntnisreicher irgendwie drüber sprechen können. Aber klar, das ist, was wir ja auch schon irgendwie von Anfang an gesagt haben, so das Killer-Produkt fehlt halt. Oder dass es halt das nächste Facebook, das nächste iPhone oder sowas wäre, hat sich halt einfach nicht ergeben. Es ist halt einfach nicht so. Und dann ist die Frage, gibt es halt irgendwelche Chancen, das Geld wieder reinzukriegen, das da reingesteckt wurde? Und bisher sieht es, glaube ich, nach wie vor nicht so aus. Also ich sehe es immer noch nicht.
Ja, definitiv nicht. It's a bubble. Und ich glaube, das große Problem ist halt natürlich auch an der Stelle, wenn ich jetzt natürlich überlege als Unternehmen, ne, wie kann ich jetzt KI einsetzen, mache ich meine Wirtschaftlichkeitsrechnung auf einer Zahl oder mache sie an Zahlen fest, die stark subventioniert sind von VC-Companies.
Du meinst die Preise von den Tools, die ich
nutze? Genau, was die Preise eben angeht. Und angenommen, ne, weiteres Wachstum in jetzt der Leistung bleibt aus. Das heißt, potenziell wird Kapital knapper. Das heißt, diese Unternehmen werden irgendwann anfangen müssen, die Preise zu erhöhen oder stärker die Nutzung einzuschränken oder Werbung zu schalten oder was auch immer oder bestimmte Use Cases auszufiltern und auszuschließen. Und dann wird es nochmal sicher interessanter werden, weil viele dieser Rechnungen, die es momentan gibt, ne, wie also auch so Effizienzrechnungen, inwiefern ist so ein Tool dann tatsächlich günstiger? Oder inwiefern ist die Nutzung dieser Tools, wo ich dann mir vielleicht dann 30.000 Beispiele irgendwie generieren lasse und davon das dann wieder runterrechne, inwiefern wird das dann auf einmal so teuer, dass es tatsächlich gar nicht mehr wirklich ein Fortschritt ist? Wirtschaftlich so.
Ja, voll.
Und witzigerweise zum Thema. Das ist eine Studie, die kam gestern raus, die können wir auch verlinken. Ich hatte es vorhin bei uns intern in den Slack-Channel gepackt, die ist von der MIT in Auftrag gewesen. Die haben sich Unternehmen angeguckt und nur 5% aller Unternehmen, die sich angeguckt haben oder die befragt haben, 95% aller Unternehmen haben keinen positiven Return on Invest durch den Einsatz von KI bisher irgendwie aufbauen oder generieren können. Und auch hohe offizielle Adoptionsraten von ChatGPT und Copilot, also 40% offiziell, also wenn ich offiziell Lizenzen kaufe. Inoffiziell ist die Adoptionsrate deutlich höher, also 90% ungefähr aller Befragten haben in irgendeiner Form ChatGPT oder Copilot eingesetzt. Ich glaube, auch wenn man jetzt irgendwie unsere Kollegen fragen würde, würde man wahrscheinlich auf ähnliche, wenn nicht vielleicht sogar höhere Zahlen kommen. Und selbst damit hat man bisher keinen messbaren Effekt auf Bottomline von Unternehmen irgendwie sehen können.
Wobei ich finde, also das ist ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist da eben dieser Bottomline halt. Das hatten wir auch schon mal hier im Podcast über dieses Effizienzthema. Ja, hey, wenn dir das Ding die SEO-Überschriften schreibt,
ja,
let's say, du sparst eine halbe Stunde am Tag, das ist irgendwie auf dem Papier eine große Effizienzsteigerung. Ob sich diese halbe Stunde, die eine einzelne Mitarbeitende spart, dann tatsächlich in Aktivitäten übersetzen lässt, die einen wirtschaftlichen Vorteil am Ende bringen, ist ja natürlich nochmal was ganz, ganz anderes.
Total. Ich glaube nur, die Tatsache, dass überhaupt kein messbarer Effekt da ist, ist allein schon interessant. Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen bin mit 200 Mitarbeitern und jeder spart eine halbe Stunde am Tag, müsste ich es theoretisch schon sehen können. Mhm. Aber ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall, ne, so der Effekt ist deutlich kleiner und sie haben auch nur in 2 von 9 Branchen irgendeine Form von Transformation oder Disruption identifizieren können.
Kannst du sagen, welche Branchen das waren?
Tech und Medien.
Aber auch da gibt es ja noch keinen Einfluss auf die Bottomline, oder? Also jetzt
genau.
Tech weiß ich nicht, aber im Medienbereich sehe ich den nicht.
Genau, aber halt so, dass man zumindest sagt, also da wird Wertschöpfungskette definitiv verändert, was der Fall ist. Also wenn man überlegt, wie Google und Co. die Summaries inzwischen einsetzen. Ne?
Mhm. Ja. Total guter Punkt, dass du sagst, ich glaube, wir können die allgemeine GPT-5-Debatte ein bisschen verlassen, weil du gerade einen guten Punkt gesagt hast, wo wir im nächsten Thema drauf sprechen könnten, was wir im Vorgespräch gar nicht gesagt hatten, aber ich glaube, wir können trotzdem kurz drüber reden, nämlich über das Thema Google Zero. Getriggert in meinem Fall durch einen anderen Podcast, den ich gehört habe, Tech Won't Save Us, Paris Marx, auch da klare Empfehlung, der mit Matt Pearce gesprochen hat, auch Blogger, Journalist, Name kannte ich jetzt, konnte nicht mehr zuordnen, woher. Also es ist im amerikanischen Raum irgendwie, glaube ich, schon so ein Tech-Medien-Bubble-Ding irgendwie schon relativ bekannt. Sie haben auch über das Thema Google Zero gesprochen. Und was ich da einen interessanten Dreh jetzt für uns beide gerade im Gespräch fand, ist, wie sich da meine, und vielleicht kannst du mir sagen, wie sich da deine Sicht verändert hat, aber ich weiß, wir waren beide damals vor, ich keine Ahnung, wann das war, 5, 6 Jahren oder so, war ja ausgesprochene Gegner des Leistungsschutzrechts und sind es auch irgendwie immer noch, wo es um Google-Snippets ging und dass die Verlage in Deutschland, vor allem getrieben vom BDZV, wollten, dass Google für Snippets bezahlt. Wo unser oder mein Argument damals, glaube ich, auch schon immer war zu sagen, hey, das ist ein Service für Nutzer, der da geliefert wird, ihr kriegt dafür den Traffic. Es wäre so, als müsste der Taxifahrer das Restaurant bezahlen, zu dem er die Leute fährt. Ich finde, das Argument hält auch irgendwie immer noch. Ich finde, dass, ohne jetzt dann irgendwie da so nostalgisch oder so werden zu wollen, zu sagen, dass so wie Google damals funktioniert hat, fand ich das falsch und finde ich auch immer noch falsch. Also für diese Snippets fand ich nach wie vor richtig, dass Google nicht bezahlen musste. Zumal man ja Google auch, wenn man gewollt hätte, auch hätte ausschließen können von seinen Websites. Wenn man gesagt hätte, hey, ich will nicht, dass da verlinkt wird, mir ist auch der Traffic egal, konnte man das ausschließen. Das geht nicht mehr mit den AI-Zusammenfassungen. Die meisten AI-Crawler ignorieren die Robots.txt, mit der du eigentlich sagen kannst, dass du diese Crawler oder diese Bots nicht auf deiner Seite möchtest. Ich glaube, Cloudflare hat jetzt ein neues Angebot, dass es vielleicht doch geht. Kann ich nicht beurteilen. Aber es zeigt sich ja bei ganz, ganz vielen, nicht nur bei journalistischen Medienanbietern, auch bei allen Leuten, die irgendwie Sachen im Internet machen, zeigt sich relativ stark, dass der Google-Traffic einbricht. Und dann ist für mich dann der Punkt gekommen, wo man eben doch dann sagen müsste, hey, das ist eine neue Qualität. Das ist nicht mehr dieser Deal mit Google zeigt einen Satz von eurem Inhalt an und dafür kriegt ihr Traffic, sondern das ist jetzt tatsächlich ein Copyright-Problem. Das ist jetzt wirklich ein Problem von Monopolstellung von Google und so, wo ich jetzt das Thema dann vielleicht doch wieder oder doch nochmal relevanter finde und vielleicht dann doch noch zu einem Leistungsschutzrecht Vorkämpfer werde. Wie siehst du das?
Ja, tatsächlich ähnlich, aus im Grunde den gleichen Gründen. Also eben auch vorher war es eher so ein, okay, gut, da werden halt Links bereitgestellt, klar. Ich glaube, das Thema war damals, ne, diese Snippets, die man sich ja, und das ist ja das Nächste, das sind ja Snippets, die Medien bereitstellen. Die wurden ja nicht unbedingt draus generiert. Und selbst wenn, glaube ich, waren das immer nur 50 Wörter oder so. Also das war ja eh sehr, 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 sehr kurz. Und jetzt ist es aber definitiv ein anderer Fall, weil die gesamten Artikel genutzt werden, verarbeitet werden, ohne dass die Leute eben weitergeleitet werden. Und selbst bei diesen Snippets, ne, die konnte ich ja bewusst dann auch so formulieren, dass Leute neugierig wurden, dass sie dann am Ende geklickt haben. Das ist definitiv ein sehr, sehr anderer Deal und eine sehr, sehr andere Technik, die da eingesetzt wird. Ich glaube, der Punkt ist halt genau der. Und das ist eine Sache, die ich gerne mehr priorisiert auch diskutiert hätte, ist, es geht hier um Macht. Und das ist das Machtgefälle und das ist ein immer stärkeres Machtgefälle in dieser Plattformabhängigkeit. Und das hatte man die letzten Jahre ja auch schon mit Facebook, die irgendwann entschieden haben. Also sie haben ja auch mal eine ganze Zeit lang gesagt, ne, Facebook, das ist deine personalisierte Zeitung und die pushen Medien extrem. Und das hat ja dazu geführt, dass sich so Unternehmen wie BuzzFeed oder Vice, dass die extrem groß werden konnten überhaupt. Und sowas wie Clickbaiting überhaupt erst möglich wurde aufgrund dieser Algorithmus-Dynamiken. Das ist inzwischen ja im Grunde ins Gegenteil verkehrt. Inzwischen straft Facebook ja aktiv Medien ab und Nachrichten ab und filtert bestimmte Nachrichten auch komplett raus. Und da ist eine Abhängigkeit da, da sind Machtgefälle da und da wurde sehr viel Kontrolle abgegeben oder vielleicht nicht Kontrolle abgegeben, aber man hat bewusst in Distributionssysteme einfach investiert mit Menschen, mit technischer Ausstattung, statt vielleicht in andere Systeme zu investieren, statt vielleicht irgendwie solide Newsletter aufzubauen, statt irgendwie zu schauen, wie kriegen wir die Leute bei uns hin. das trifft nicht auf jedes Medienhaus zu, aber das ist so ein bisschen so dieses Industrieproblem, weil, wenn man mal das Crack war einfach günstiger.
Ich meine, das ist ja im Endeffekt ja auch bei, wäre ja mit OpenAI, ChatGPT oder Perplexity oder sonst was ja das gleiche Problem.
Ja.
Du gibst dich halt nur in die Abhängigkeit von einem anderen Overlord.
Ja, definitiv.
So, selbst wenn das funktionieren sollte, für eine Zeit lang bist du halt einfach auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, dass die weiterhin ihre Geschäfte so machen, wie sie das mal gemacht haben, als sie mit dir einen Deal gemacht haben.
Genau. Und ich glaube, also, man diskutiert zu viel über Affordances, über so, was kann die Technologie eigentlich oder was kann sie nicht, statt auch darüber zu diskutieren, welche Machtgefälle bringt die eigentlich mit sich.
Und das ist in dem Fall klar. Eben wieder Abhängigkeit.
Ja.
Und gerade wenn die selbst innerhalb des KI-Markts, sag ich mal, ich glaube, ChatGPT vereint, was sind es, 95% aller Nutzer von generativer KI auf sich. Und dann kommt irgendwie noch Anthropic und dann kommt einfach nichts mehr. Das heißt, also das ist nicht nur, man macht sich abhängig von einer Technologie, die von wenigen Playern irgendwie bedient wird, sondern in dem Fall würde man sich tatsächlich sogar von einem einzigen Player im Endeffekt abhängig machen. Wo man jetzt immer noch argumentieren könnte, okay, das liegt ja nicht unbedingt daran, dass sie technisch so viel besser sind, dass es keine Alternativen gäbe, aber sie sind halt die mit der Brand Recognition. Bei Facebook gab es auch Alternativen. Man hätte es auch jederzeit immer auf, was weiß ich, MySpace noch posten können oder so. Das ist nicht, dass es keine Alternative gab, aber das war halt das Ding, wo alle waren und das, was alle genutzt haben. Und dann ist die Abhängigkeit eben noch mal größer, neben dem Fakt halt, dass man diese Technologie nicht so einfach bisher so selbst bauen kann. Also man kann ja immer mehr selber hosten und so, aber ein eigenes LLM zum Beispiel aufzusetzen, ist halt nach wie vor unrealistisch.
Ich glaube, grundsätzlich ist es auch nicht so schlimm. Ich glaube, das Problem, oder vielleicht, ich würde meine Kritik etwas schärfen. Ich würde sagen, man hat es verpasst, wenn die Leute dann auf der Webseite waren, die stärker an sich zu binden und stattdessen Community-Management auf Facebook ausgelagert. Vielleicht würde ich so ein bisschen schärfen.
Ja, aber jetzt reden wir ja eigentlich gar nicht über Facebook. Vielleicht, um das nochmal auf Google zurückzubringen. Also meinst du, kriegt man den Genie wieder in die Flasche?
Nö, definitiv nicht. Ich denke, das ist der Punkt. Und das ist
also, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen dann die Frage, einfach ist es so, also okay, man kriegt Google nicht dazu, die AI-Overview wieder abzuschalten. Geht es jetzt also quasi noch darum, aus Google noch 4-5 Jahre lang irgendwelche Leistungsschutzsubventionen rauszukitzeln, bis man gar nichts mehr von ihnen bekommt? Und dann bis dahin muss man sich halt eine alteigene Leserbasis oder eine eigene Finanzierungsbasis aufgebaut haben? Oder ist das Endgame? Wo geht's da hin?
Ich mache mir keine Hoffnungen, dass man Google in irgendeiner Form rechtlich dazu bringt, Geld zu bezahlen. Dazu ist das Interesse, glaube ich, von Googles Seite nicht groß genug. Also wenn man jetzt sagen würde, Leistungsschutzrecht oder nicht verlinken, würde Google mit den Schultern zucken und wahrscheinlich sagen, jo, dann halt nicht verlinken.
Wobei ganz so einfach ist es ja nicht, weil ich glaube, in den Ländern, wo ein Leistungsschutzrecht dann konkret eingeführt wurde, wurde Google ja teilweise dazu verpflichtet, dass sie nicht outlisten durften.
Genau, aber halt da auch mit Schreien und Treten und, also ich bin nicht sehr optimistisch, dass man da eine EU-weite Regelung findet, die nicht durch Lobbyismus wieder aufgeweicht wird. Und deswegen, so ich mache mir da keine Hoffnungen. Die Frage ist hier eher so als Publisher zu überlegen, wie gehe ich mit dieser Reichweite um? Will ich diese Reichweite? Ist es vielleicht eher unter einem Strategiewechsel? Will ich vielleicht auch diese Crawler komplett blocken? Und ich glaube, das wäre eher eine Rechtsprechung, die notwendig ist, inwiefern oder inwiefern müssen diese Unternehmen, wenn ich ihnen sage, nee, bitte nicht crawlen, nee, bitte hier nicht zugreifen, das auch in Zukunft auch respektieren? Und gibt es da dann auch die Chance, Strafen aufzubrummen oder auf Unterlassung zu klagen zum Beispiel? Weil technisch ist es ja bisher klar, ich kann auf Serverebene bestimmte IP-Adressen blocken, aber halt auch nur, solange ich diese IP-Adressen kenne.
Also das ist vielleicht insofern auch ein Punkt, das hatten wir im Vorgespräch kurz angesprochen, was ja auch einen ganz konkreten finanziellen Effekt hat, wo das bei Google war es irgendwie immer so, jetzt sage ich sicher falsche Zahlen, bitte nicht kritisieren, es geht um die Verhältnisse. Ich glaube, Google hat irgendwie für alle 10 Bots, die sie dir auf die Seite geschickt haben, irgendwie einen richtigen Menschen auf die Seite geschickt. Bei OpenAI sind es irgendwie 1500 Bots für einen Menschen und bei Anthropic sind es irgendwie sogar über 60.000 Bots für einen Menschen. Das heißt, du hast eine wahnsinnige Last auf deiner Serverinfrastruktur, die ja einfach Geld kostet. Server sind physische Gegenstände, die, wie wir jetzt auch alle wissen, gekühlt werden müssen mit jeder Menge Wasser, die Strom verbrauchen, die Geld kosten. Das heißt, die verursachen, diese Bots sind nicht einfach nur da, sondern die verursachen konkrete Kosten in der wirklichen Welt. Und da ist dann vielleicht auch, gerade auch weil man ja von ihnen dann so wenig richtige Menschen zurückgeschickt bekommt, ist diese Debatte oder diese rechtliche Debatte vielleicht insofern auch ein bisschen einfacher, weil man wahrscheinlich als Medienanbieter auch besser damit leben kann, zu sagen, ja gut, ich liste diese Bots halt aus und dann tauche ich halt nicht auf, dann fasst ChatGPT mich nicht zusammen, finde ich da halt nicht statt, ist aber wahrscheinlich okay, weil es lohnt sich eh nicht. Selbst wenn ich da stattfinde, kriege ich trotzdem keine Klicks.
Total. Total. Und ich glaube, vielleicht ist es da auch ganz gut zu überlegen. Das ist ja, Jeff Jarvis hat das ja gerne jahrelang gepredigt. Denken wir in Tech-Unternehmen, sich einfach mal zu überlegen, wie würde ein ChatGPT oder wie würde ein OpenAI, wie würde ein Facebook in der gleichen Situation reagieren. Ich gehe nicht davon aus, dass die fair spielen würden und ich weiß nicht, ob Medien entsprechend fair spielen sollten.
Kannst du das konkretisieren? Gib mir mal ein paar Dirty Tricks. Was sollten Medienunternehmen machen?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt konkret was habe, aber ich glaube, zu hoffen, dass ein Facebook oder ein Google in irgendeiner Form der Meinung ist, inzwischen eine gesellschaftliche Verantwortung zu haben und man an eine gesellschaftliche Verantwortung appellieren kann, das halte ich eher für naiv an der Stelle. Und ich glaube, man muss halt das eher aus reinen Macht- und Business-Blickpunkten sehen und aus nichts anderem. Und ausgenommen vielleicht Öffentlich-Rechtliche, die sich eine andere Perspektive und einen anderen Auftrag haben. Aber auch da ist halt die Frage, wenn ein anderes Unternehmen mich rein als Futter sieht und rein als Ressource sieht, ohne mir Geld dafür zu geben, beziehungsweise mir sogar Geld, also dazu zu führen, dass ich sogar mehr Geld zahle, das ist eine sehr andere Situation, die weit über jede Form von sozialer Verantwortung längst hinausgeht. Das ist es halt, worauf ich so ein bisschen hinaus will damit.
Ja, verstehe. Also würde sagen, wir warten auf EU-Rechtsprechung, die vielleicht nie kommt. Und lassen uns davon direkt zum nächsten Thema führen vielleicht, nämlich andere Sachen, die in der EU nicht funktionieren. Großbritannien. Das ist ein bisschen anderes Thema jetzt, was ich aber super spannend finde für dieses Ganze, was uns ja auch immer ein wichtiges Thema war, dieses, wo entwickelt sich eigentlich das Internet als Ganzes so hin? Also Google Zero ist sicher ein Aspekt dafür, wie funktioniert das Finden von Content, von Inhalten im Internet, die Zukunft von Internetsuche und so weiter und so fort. Und einen spannenden Aspekt, über den ich da gerne mit dir sprechen würde, ist diese neue Jugendschutzgesetzgebung in UK, aber auch in manchen Staaten in den USA. Vielleicht kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, dass in Großbritannien jetzt Seiten mit jugendgefährdenden Inhalten, es geht da hauptsächlich, glaube ich, um Pornoseiten, sicherstellen müssen, dass keine Menschen unter 18 auf ihre Seiten zugreifen können. Man kann ein Negativ nicht beweisen. Das heißt, um zu beweisen, dass jemand nicht zu jung ist, müssen Leute, die alt genug sind, beweisen, dass sie alt genug sind. Anders funktioniert es logisch nicht. Und das führt natürlich A dazu, dass gigantische Datenberge entstehen, wenn Leute es nutzen, der erfahrungsgemäß alle irgendwann gehackt werden. Und B, natürlich die wenigsten Leute bereit sein werden, sich mit ihrem Führerschein oder Personalausweis oder sonst was auf Pornoseiten zu registrieren. Was dann wiederum dazu führt, dass alle über VPNs die Sachen sowieso umgehen. Und USA übrigens das Gleiche in einigen Staaten. Geht mir gar nicht so sehr tatsächlich um diese Jugendschutzgeschichte an sich. Was mich daran interessiert, ist so ein bisschen ganz allgemein, war das freie Internet vielleicht sowieso ein Fehler? und meine, also das ist ein bisschen überspitzte Frage, aber grundsätzlich finde ich Jugendschutz gut, finde ich okay. Finde grundsätzlich auch gut, dass Leute, die mit anderen Mordpläne besprechen, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich finde grundsätzlich gut, wenn Leute, die andere Leute belästigen, doxen, swatten, was auch immer, wenn die das nicht einfach beliebig tun können. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass kriminelles Handeln Konsequenzen hat. Das steht, glaube ich, einfach aber im Widerspruch zu der Idee eines freien Internets. Weil was sich gezeigt hat, ist, wenn du Leute frei kommunizieren lässt im Internet, werden sie tolle Sachen machen, sie werden aber auch Verbrechen begehen. Und das zusammen mit allem, was mit Desinformation zu tun hat, was mit Rechten zu tun hat, die sich im Internet austauschen, Pädophile, die sich im Internet austauschen, alle möglichen anderen Wahnsinnigen. Glaubst du, das Internet hat in der freien Form, wie wir es jetzt hatten, mehr Gutes oder mehr Schlechtes bewirkt?
Gut, du machst jetzt gerade das Riesenfass auf, was ich ehrlicherweise nicht bereit bin zu diskutieren oder auch irgendwie anzugucken. Ich glaube, es kommt sicher darauf an, wie du fragst. Und ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Und ich weiß auch nicht, ob man das wirklich abschätzen kann, ob man sagen kann, ne, das ist ein klares Positives, eine positive Entwicklung oder eine klare negative Entwicklung. Finde ich sehr schwer zu sagen. Ich würde schon sagen, unterm Strich ist das Internet eine wahnsinnig positive Erfindung, die sehr viel Positives und Gutes mit sich gebracht hat. Es ist ein Kommunikationsmedium, das sicher sehr viel ermöglicht und damit auch sehr viel Schlechtes ermöglicht. Ich würde aber zum Beispiel bei dem Thema UK- und Pornofiltern sagen willst, packe ich hier einmal meinen inneren Libertären aus. Ich finde jetzt nicht, dass ich Erziehungsmaßnahmen an den Staat auslagern sollte. Und das ist so ein bisschen so meine Problematik mit diesem Ding. Ich baue ja im Grunde damit eine Überwachungsstruktur, die ich übers Internet stülpe, weil sich Kinder Pornos angucken. Und I don't know, fühlt sich für mich A, sehr exzessiv an. B, wie gesagt, ich finde, es ist immer noch eine Aufgabe von Eltern, darauf zu achten, was ihre Kinder im Internet eigentlich so treiben und so machen. Und ich glaube, es braucht halt eher, und das ist das ist, wo ich eher dafür plädieren sollte, dann bräuchte ich sie auf gesetzlicher Ebene mehr Verantwortung für die Plattformen selber, Eltern die Kontrolle darüber zu geben.
Aber deswegen wollte ich so ein bisschen weg von dem Porno-Beispiel, weil da bin ich grundsätzlich
bei
dir.
Ja, das verstehe ich voll. Ich will nur so ein bisschen nur kurz dazu sagen, deswegen mein Riesenargument dagegen oder warum ich eigentlich will, dass es weiterhin frei bleibt, ist, die Definition, was Pornografie ist, ist natürlich auch sehr beliebig. Und die lässt sich schnell ausbreiten. Du weißt auch ganz genau, in den USA ist genau das Thema, was Pornografie ist, sehr schnell zum Beispiel auch hier in Deutschland vielleicht eher unter Geschlechtskunde fallen würde. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei The Verge gab es einen Artikel von Nilay Patel, der das sehr gut auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz, dass jetzt junge Mädchen nicht mehr über Periode googeln können, aber der reichste Mann der Welt einen Bot auf seine Website bauen kann, der im Grunde auf Knopfdruck Pornos erstellt. Und das kein Problem ist. Und deswegen so schwierig. Ich bin der Meinung, definitiv pro freies Internet. Und ich glaube nicht, dass Sperren oder mehr Filter in irgendeiner Form funktionieren. Denn Leute werden das immer umgehen. Was ich halt eher brauche, sind klare Verantwortungen bei den Plattformen selber. Das, was die EU ja auch hat, was natürlich UK nicht hat. Deswegen so, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema und deswegen ist es ein großes Fass, das ich eigentlich gar nicht zu genau angucken will.
Also schon klar, dass wir das jetzt irgendwie nicht, die Debatte nicht beenden können. Ich bin mir, also vielleicht bin ich auch irgendwie zu zynisch oder höre zu viel Panic World, den Podcast, weil, also grundsätzlich bin ich voll bei dir und das gerade Anti-Porno-Gesetzgebung immer auch ein krasses Anliegen der Rechten war und von Leuten, die sich um Freiheit so überhaupt nicht scheren, schon auch klar. Aber so generell so die Frage, okay, musst du wirklich immer und überall komplett anonym sein dürfen im Internet? Sowas, hätte es nicht ein anderes Internet geben können, in dem das irgendwie der realen Welt, in der du halt, wenn du irgendwas sagst, auch mit deinem Gesicht da stehen musst, irgendwie näher ist.
Verstehe ich, was?
Und weißt du, wenn ich doch ein komplett überspitztes, unfaires Beispiel bringen darf, du sagst, ja, das Internet ist eine Kommunikationstechnologie, die irgendwie viel Freiheit bewirkt hat. Der Buchdruck war das auch. Und der Buchdruck hat die Aufklärung ausgelöst und das Internet hat 4chan ausgelöst.
Ja, weißt du, das ist wirklich sehr überspitzt. Ich will nur kurz zu dem Anonymen was sagen. Auf LinkedIn ist niemand anonym, da steht mein fucking Lebenslauf daneben und ich habe da schon die widerlichsten Kommentare gesehen und die wirklich furchtbarsten Menschen erlebt.
Aber immerhin, da kann man es dann immer, wenn sie rechtlich relevant sind, findet man immerhin die Leute, die es gemacht haben und kann sie dann halt mit den analogen rechtlichen Mitteln zur Rechenschaft ziehen.
Sicher fair, aber ich meine auch da, ne? Also es gibt ja die Webseiten nachher alle irgendwie Impressumspflicht und so. Ich glaube, das Grundproblem an der Stelle ist nicht Anonymität, das Grundproblem ist an der Stelle eher, dass es oft nicht so weit verfolgt wird, wie man es gerne hätte. Das hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Aber das Hassrede im Internet lange Zeit so eher so ein Bagatelldelikt war, was man nicht wirklich ernst genommen hat. Und ich glaube, auch da ist die Problematik ein bisschen anders und das ist keine technische Problematik. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, das war mein Kommentar vorher. Ich habe ein Problem damit, soziale Probleme zu versuchen, über Technologie zu lösen.
Ja,
oder
total.
Gesellschaftliche Probleme.
Ich würde es aber so behaupten, geht es nicht eher darum, durch Technik geschaffene Probleme wieder der sozialen Lösung zuzuführen?
Ja, vielleicht.
Weil solange es alles im Internet bleibt, solange du sagst, die Verplattformen haben das Recht und müssen da irgendwelche Filter einbauen, mit denen sie die Sachen moderieren oder wo sie Eltern technische Möglichkeiten geben, um das Problem zu lösen, das ist ja gerade Tech-Solutionism. Wäre nicht das Ziel, dass wir diese Sachen wieder außerhalb von Technologie, nämlich mit Politik und mit Recht zum Beispiel, aushandeln können?
Das wäre natürlich sehr schön, aber das ist genau der Punkt. Es schlägt sich am Ende dann wieder auf eine technische Lösung, ne? Hinunter, statt zu sagen, ah ja, okay, Kinder schauen Pornos, vielleicht müssen wir Geschlechtskundeunterricht ein bisschen mehr investieren oder vielleicht brauchen wir Fortbildungen kostenlose für Eltern, damit die auch verstehen, was ihre Kinder da eigentlich machen. Ne, und das ist so aus der Menge der Möglichkeiten, die ich habe, um mein Problem anzugehen, ist es dann immer wieder interessant, welche wird eigentlich gewählt. Und großflächige Gesichtserkennungs-Internetsperren einzuführen, ist halt natürlich eine technische Herangehensweise. Und das ist so ein bisschen so, ich würde auch sagen, es gibt keine technischen Probleme, wenn ich jetzt nicht Entwickler bin. Und selbst dann sind die meisten Probleme eigentlich sozial. Und jedes Mal, wenn ich glaube, ich kann das tatsächlich technisch lösen, klappe ich ein Messer auf, stelle es mir hin und renne dann rein.
Ja. Die Metapher kommt nicht so ganz bei mir an, muss ich zugeben.
Ja, aber so ins eigene Messerrennen so ein bisschen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Sorry, bildlich etwas kompliziert.
Nee, alles gut. Vielleicht ist das Bayern versus Rheinland Metapher oder so.
Interkulturelle Kommunikation ist hier im Hype-Institut.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich nehme mir als Hausaufgabe mit, bis zur nächsten Folge irgendwie ein paar Sachen im Internet zu finden, die ich tatsächlich gut finde, die mir Spaß machen, und empfehle bis dahin.
Das ist keine schlechte Hausaufgabe.
Dir und allen anderen Hörern tatsächlich die aktuelle Folge des Podcasts Panic World anzuhören, wo es um Menschen im Internet geht, die aus ihren erotischen Fantasien über eine Cartoon-Maus eine Religion machen und wahnsinnig rassistisch werden, aus absurdesten Gründen. Und das war so ein bisschen der Trigger und zusammen mit dieser UK-Gesetzgebung, der mich so getriggert hatte, darüber nachzudenken, so war das Internet vielleicht ein Fehler und hätten wir vielleicht das von vornherein viel, viel enger und kleiner gestalten sollen, und ist es wirklich gut, wenn zu viele Leute zu viel miteinander reden?
Die Hausaufgabe für uns beide ist, glaube ich, einfach mal nochmal heute rausgehen und ein bisschen Gras streicheln.
Wie Ryan Broderick mal sagt, go out and touch grass while you still can. Thema: Leute sollten nicht so viel miteinander reden. Johannes, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für diese Folge. Und die Sommerpause ist vorbei. Wir hören uns nächsten Monat wieder.
Genau, wir machen weiter mit in den Abgrund blicken.
Genau, und vielleicht bringt jeder von uns da einfach was Schönes aus dem Internet mit.
Das wäre schön.
Das kriegen wir hin. Cool. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächsten Monat, und bis dahin bleibt stabil. Ciao, ciao.